Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. In vielen deutschen Städten, da sind in ehemaligen NS-Verwaltungs-, Amts- oder Gerichtsgebäuden heute Gedenkstätten untergebracht. In Osnabrück, da gibt es auch so ein Haus, die Villa Schlicker. Im Zweiten Weltkrieg war in der Gründerzeit Villa eine Verwaltungszentrale der NSDAP untergebracht und dort soll ein Erinnerungsort entstehen. Das sogenannte geplante Kallmeier-Haus. Aber es ist umstritten, denn der Namensgeber, der Jurist Hans Kallmeier, war einerseits Rassereferent der deutschen Besatzungsmacht in den Niederlanden, hat aber erwiesenermaßen ca. 3000 jüdischen Menschen das Leben gerettet, weshalb er in der Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geführt wird. Um Benennung und Ausrichtung der Gedenkstätte wird gestritten. Nun tagt in Osnabrück der wissenschaftliche Beirat zur Museumsgründung. Außerdem wurde ein Konzept für das neue Museum, das in 3 Jahren eröffnet werden soll, vorgestellt. Den Historiker Professor Alfons Kenkmann, Mitglied des Beirates des Wissenschaftlichen, lange Jahre auch Vorsitzender des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen, habe ich gefragt, warum ist das Kallmeier-Haus umstritten?
Das hängt natürlich mit der Person Kallmeiers zusammen, weil einige oder viele ihn als Judenretter sehen und andere, besonders viele Niederländer, ihn auch als Judenvernichter sehen. Das liegt natürlich an seiner Rolle, die er während der deutschen Besatzungsverwaltung in den Niederlanden innehatte.
1941 wurde er Leiter der inneren Verwaltung des Reichskommissariats für die besetzten niederländischen Gebiete. Das wird man ja nicht, weil gerade kein anderer da ist. Also eine innere Nähe zum NS-Staat hatte der schon, ne?
Ja, ich glaube schon, dass man es so sagen kann. Er ist ja erst als einfacher Soldat in der Luftnachrichtenkompanie in die Niederlande gekommen mit der Wehrmacht, ne, und war dann wissenschaftlicher Hilfsarbeiter 1940 beim Reichskommissariat und hat dann diese Stelle, die Entscheidungsstelle für Zweifelsfragen der Arisierung, dann beim Reichskommissariat bei der deutschen Besatzungsverwaltung übernommen und war damit natürlich an einer sehr entscheidenden Stelle, was mit einem Spezifikum in den Niederlanden zu tun hat, dass ja zum 10. Januar 1941 die Juden sich registrieren lassen mussten. Das haben auch viele treu befolgt. Viele, denen das, sagen wir, suspekt vorkam, haben das nicht gemacht. Und dann waren also eine Tausende von Juden als vollständig, sage ich mal, in Anführungsstrichen jüdisch registriert. Und es gab dann die Möglichkeit, also Einspruch gegen diese Registrierung zu erheben. Und dafür war dann Kallmeier zuständig.
Nun wissen wir aus der NS-Forschung, eine Opfergeschichte ist immer nur zu haben, wenn man auch eine Tätergeschichte schreibt. Diesen 3000 geretteten Menschen steht allerdings auch eine große Zahl an Deportierten gegenüber, die er, glaube ich, auch zu verantworten hat. Also er war Staatsanwalt in Halle in den 30ern, dann kehrt er als Anwalt nach Osnabrück zurück, wenn ich es richtig weiß. Ich habe gelesen, er wird ganz gerne schon mal so als Schindler aus Osnabrück bezeichnet. Wie hat er das gemacht, im Zweiten Weltkrieg tausende Juden vor der Deportation zu retten?
Wie gesagt, er sitzt an dieser Entscheidungsstelle und dort können dann die Juden also Widerspruch einlegen gegen ihre Registrierung auf dieser Meldeliste, von der ich gerade gesprochen hatte. Man brachte dann Dokumente bei, also Archivare, Vorstände der jüdischen Gemeinde und Anwälte unterstützten jetzt bei der Erstellung von falschen Unterlagen. Und Kallmeier hat dann wissentlich diese falschen Unterlagen, die Fälschung akzeptiert. Und dann sind sie von dieser Liste der registrierten Juden heruntergenommen worden, sozusagen arisiert als nicht mehr Juden. Und dann war natürlich die Überlebenschance dieser Menschen besonders groß. Aber Kallmeier hat auch auf der anderen Seite ca. 1200 Einsprüche also dann nicht akzeptiert. Und von diesen sind ja dann viele auch durch den Holocaust dann ums Leben gekommen. Und wenn wir denn in die Quellen auch genauer schauen, gab es durchaus von seinen Untergebenen, er war ja Leiter dieser Entscheidungsstelle, sagen wir mal, um die 50 Anträge, die seine Mitarbeiter ihm vorgelegt haben, die möge man auch von der Liste nehmen, also das heißt Rettung. Da hat das dann nicht akzeptiert und viele von diesen sind dann auch deportiert worden in die Vernichtungslager. Und so ist er einerseits Judenretter, hat an die 3000 gerettet, hat aber auch Hunderte nicht gerettet.
Ich entnehme Ihren Worten, dass Sie so ohne weiteres nicht so schnell vom Schindler aus Osnabrück sprechen würden.
Ja, Schindler ist noch eine besondere Sache. Und wenn man da bei der Stadt Frankfurt nachschaut, weiß man auch, wie die sich da auch schwer mitgetan haben, also ein Oskar- und Emilia-Schindler-Haus zu schaffen, sondern die haben ein Emilia- und Oskar-Schindler-Lernzentrum in einem jüdischen Museum dann geschaffen, also eine Stufe tiefer. Und hier in Osnabrück, denke ich, gilt es jetzt auch, die Ambivalenzen zu beachten. Wir haben einen wirklichen Judenretter auch vor uns. Aber er hat auch viele nicht gerettet und ist deshalb für viele Niederländer Teil der deutschen Besatzungsmaschinerie gewesen, der dazu beigetragen hat, dass 104.000 niederländische Juden also den Holocaust nicht überlebt haben. Das ist die größte Rate aller besetzten westeuropäischen Länder.
Herr Kenkmann, wir sprechen in einem Moment, wo intensiv über das Erinnern debattiert wird, wo wir heftige Antisemitismus-Vorwurfsdebatten in akademischen Kreisen haben, wo wir Dekolonisierungsdebatten haben, wo wir Diversitätsdebatten haben, wo wir Empfindlichkeiten von schwarzer Bevölkerung aus naheliegenden Gründen haben. Der Wissenschaftliche Beirat tagte nun, der Beirat zur Museumsgründung. Es wurde ein Konzept fürs neue Museum, das 2023 eröffnet werden soll, vorgestellt. Und der Name Kallmeyer-Haus, wenn ich es richtig weiß, ist erstmal auf Eis gelegt. Wie geht's weiter?
Also wir im Beirat fühlen uns erstmal wohl unter so einem Titel Neukonstruktion der Villa Schlicker, das ehemalige Braune Haus oder Adolf-Hitler-Haus in Osnabrück, wo die NSDAP-Zentrale für Osnabrück saß. Das wollen wir neu konzipieren. In dieser Neukonzeption ist beinhaltet auch eine exponierte Stellung von Hans Kallmeyer, weil er auch Osnabrücker war und sowohl die Ambivalenzen der Täterschaft und der Retterschaft in sich trägt. Aber es werden dort auch andere biografische Zugänge zu anderen Milieus in Osnabrück, zu eigensinnigen Menschen, zu Tätern, sagen wir mal, in Osnabrück selbst und so weiter gelegt. Also wir wollen eine pluralere Perspektive auf das Geschehen und die Geschichte des Hauses natürlich stark einbinden. Und dann denke ich, in einem zweiten Schritt auf der obersten Etage eine Art Friedenslabor, Lernlabor schaffen, wo man auf der Basis des historisch Mitbekommenen in der zweiten Etage dann mit dem Gegenwartsbezug, gegenwartsorientiert diskutiert werden kann mit der jüngeren Generation, die ja mit diesem Wissen in die Zukunft laufen sollte.
Das sagt der Historiker Alfons Kenkmann zur Diskussion und erweiterten Konzeption des Kallmeyer-Hauses in Osnabrück, Villa Schlicker. Das Berliner Haus der Kultur und der Welten, damit kommen wir zum nächsten Thema, hat Künstler und Wissenschaftler eingeladen, Postkarten zu schicken, persönliche Briefe über ihre Wahrnehmung der Corona-Pandemie. Einerseits werden nämlich Gräben der Ungleichheit tiefer, Rassismus und Ungerechtigkeiten treten heller ans Tageslicht. Andererseits bilden sich neue Beziehungen, Verwandtschaften, Solidaritäten. Das Virus lasse das wie im Vergrößerungsglas hervortreten. Was ist zu sehen und zu hören? Eine ungewöhnlich intensive Mitteilungsform aus Bildern, Fotos, gesprochenen, geschriebenen Erfahrungen aus Angola, Indien, Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern. Zu sehen unter ccworld.hkw.de. Eberhard Spreng.
In arabischer Sprache. Die Erinnerung an die berühmte Geschichte Antonin Artauds über die Pest und wie sie von Marseille Besitz ergreift, sich aber auch schon zuvor im Traum des Herrschers ankündigt. Und währenddessen sehen wir einen Schwenk über Beton, dann die Höfe zwischen Hochhäusern, das Meer, den Himmel. Der libanesische Künstler Rabbi Moeh beginnt in seinem traumwandlerischen Video Cheers to Your Wishes mit einem für diese HKW-Reihe emblematischen Trick. Bildhaft ist es das Unscharfstellen des an sich Bekannten, sprachlich ist es ein ins Ungefähre verschobenes, zuvor als sicher geglaubtes Wissen. Moeh lotet in Bild und Wort kongenial die Erfahrung des Verschwindens aus, mit poetischer Botschaft. Corona ist eine Herausforderung an den Sinnesapparat. Unschärfe ist die ehrliche Antwort des Künstlers auf die neue Herausforderung. Eine kluge Diagnose. Sendbotschaften anderer Künstlerinnen und Künstler an eine global erkrankende Menschheit operieren auf dem Terrain bekannter Assoziationen. Einen kurzen Gang durch den Gemüsegarten zeigt das ein bisschen sehr beiläufig erstellte Video des Chinesen Hu Fang. Oh. Natur ist auch für die Künstlerin Jenna Sutella der Ausgangsstoff. Ihre Kamera vertieft den Blick ausgehend von 3 Marktkörben mit Gemüse auf einen Brokkoli. Unschwer lässt sich bei der Großaufnahme seiner Oberfläche die Assoziation mit dem Mikroskopbild von Bakterien oder Viren vermeiden. Derweil fordert der Ton mantraartig auf, sich auf die gegenseitige Koexistenz alles Organischen einzulassen. Ein erster Therapieansatz von Seiten der Kunst, die posthumanistische Auflösung der Spezies. Ein von Grafiken unterstützter Textbeitrag der Philosophin Maria Cihonatzky und des Philosophen Andres Sens de Sicilia formuliert eine Gegenposition.
In der populären Debatte über das Anthropozän stellt man sich eine Welt ohne Menschen als einen besseren Ort vor, als sauber. So, als würde die Natur gedeihen, sobald die Welt von der anthropologischen Präsenz befreit ist. Diese Selbstvernichtung ist ein Symptom von Müdigkeit und Gleichgültigkeit.
Die beiden Philosophen appellieren angesichts der Bedrohung durch SARS-CoV-2 an klassische soziologische Tugenden. Ihre globale Verteilung des Ethischen erkennt in der Krise keine grundsätzlich neue Situation, sondern die Verschärfung der herrschenden Ungerechtigkeit und ihrer neuen und alten Grenzziehungen. Auch der angolanische Künstler Kilianji Kiyahenda ist in Zeiten von Corona zunächst mit der Aufarbeitung der alten Verbrechen des 20. Jahrhunderts befasst.
Dear Henry Kissinger.
Lieber Herr Kissinger, ich schreibe Ihnen aus Luanda, Angola, südliches Afrika. In dem Briefumschlag sende ich Ihnen auch Fotos von der Straße, in der ich meine Kindheit erlebte, während Sie einen Konflikt schürten, und zwar zehntausende Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Sie wohnen. Die Flamme der Zerstörung, befeuert von Ihrem machiavellistischen Geist, erlosch erst nach 27 Jahren.
Mittlerweile lassen sich die Weltkonfliktlinien des 20. Jahrhunderts auf der Landkarte der USA nachvollziehen. In einem eigenen Programmschwerpunkt der Reihe CC will sich das HKW im August mit dem Kontext von Pandemie und Rassismus auseinandersetzen, in deren Zusammenhang der Tod von George Floyd zu sehen ist. Dafür gibt es auf der Webseite des Kulturhauses bereits heute einen Vorgeschmack, das Gespräch mit der Soziologin Ruha Benjamin.
George Floyd's murder was that a shopkeeper called.
Dem Mord an George Floyd ging voraus, dass ein Ladenbesitzer ihn beschuldigte, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben. Floyd hatte gerade aufgrund der Pandemie seinen Job verloren. So wird die ökonomische Krise zu einer der direkten Voraussetzungen seines Todes. Ökonomische Prekarität führt in Situationen, die von vornherein lebensgefährlich sind, wenn man schwarz ist.
In den USA scheinen sich derzeit die beiden Krankheitsdimensionen der Corona-Krise kaskadenartig zu verstärken. Die biologische und die gesellschaftliche Katastrophe überlagern und verschärfen sich gegenseitig. Ihre Opfer sind vor allem am Rand der Gesellschaft zu finden, bei den Unterprivilegierten. Zur Diagnose können die Künstler und Wissenschaftler der Reihe CC beitragen. Auf die Covid-19-Therapie von Seiten der Kunst müssen wir noch warten.
Sagt Eberhard Spreng. Vor über 30 Jahren, da begann er, um den es jetzt gleich geht, dem Leser in wunderschön geschriebenen Biografien das Leben und Denken etwa des Frankfurter Philosophen mit Pudel nahezubringen. Schopenhauer, Arthur und die wilden Jahre der Philosophie hieß das. Dabei blieb es nicht. Bücher über Martin Heidegger und E.T. Hoffmann, über Friedrich Nietzsche, Schiller und Goethe, Sachbücher über die Zeit und das Böse kamen hinzu. Sein jüngstes Werk ist ein Buch über den deutschen Dichter Hölderlin, der vor 250 Jahren geboren wurde. Rüdiger Safranski ist eine Art geistiger Reiseleiter in und durch die deutsche Geistesgeschichte. In unserer Serie über Nah und Fern lag es daher buchstäblich nahe, mit dem Dichter der Nähe und Ferne zu beginnen, der seine Patmos-Hymne mit den berühmten Versen beginnt: Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Also Rüdiger Safranski, ein Dichter der nahenden Götter, die in der Ferne wohnen?
Bei Hölderlin, da gibt es so eine Art Fernweh, ja. Also hinaus aus den beengten, auch manchmal als beengt empfundenen Verhältnissen. Bei Hölderlin ist dieses Fernweh, auch diese Reiselust, muss man sagen, die hat aber so eine doppelte Bedeutung. Das eine ist die wirkliche Ferne. Der Hölderlin hat sehr spät, hat er dann auch mal geschrieben, er würde doch am liebsten Kolumbus sein und ihm auf seinen Wegen folgen. Und er hat den, als er in Bad Homburg war, als er dann auch kurz vor seinem Zusammenbruch, da hat er fast nur noch Reiseliteratur studiert. Ja? Also das ist gewissermaßen das handfeste Fernweh bei dem Hölderlin. Damit hängt dann übrigens auch zusammen, dass er gerne gewandert ist. Ja? Also in die Ferne zu gehen, aufzubrechen. Und dann gibt es aber bei Hölderlin auch noch eine geistige Ferne, auch ein geistiges Fernweh. Und das hängt schon mit der aufklärerischen Situation zusammen. Da haben die Götter schlechte Karten. Aber Hölderlin war auf eine sehr subtile Weise, hat er sich in die, gerade auch in die griechische Götterwelt hineingedacht, hineingeglaubt, hineinempfunden, auch hinein seine Poesie geschrieben. Ja. Und das ist ein ganz eigenes Fernweh, was auch mit einem gewissen, bei Hölderlin mit einem gewissen Schmerz zusammenhängt. Macht er ein Gedicht, ist er seinen Göttern nahe, hört er auf, ist er fertig damit, rückt alles wieder in die Ferne und wird ungreifbar. Und das ist eine ungeheure Spannung.
Wir sprechen mit Ihnen, Rüdiger Safranski, als Autor, den wir seit über 30 Jahren kennen von großartigen Biografien, geistigen Sachbüchern über Schopenhauer, E.T.H. Hoffmann, Goethe, Schiller, Nietzsche, Heidegger und so weiter. Jetzt frage ich mich natürlich, wie arbeitet eigentlich dieser Rüdiger Safranski, wenn er uns diese fernen Autoren nahe bringt? Sie entschuldigen, wenn ich ein bisschen fantasiere, steht der dann mit Kniebundhose, Tintenfass und Pfeife am Stehpult? Oder wie nähert man sich diesen fernen Autoren?
Naja, rein äußerlich bin ich dann ganz modern. Ja, ich arbeite schon seit dem Heidegger-Buch, arbeite ich hier auch am Computer und schreibe. Also, das hat alles ganz zeitgenössische Farbe. Ja, da bin ich hier. Ja. Wir sprechen ein heißes Thema an. Es ist nämlich so, diese Figuren, über die ich die schreibe, ich verstehe sie nur, wenn ich mich ein Stück weit von ihnen über den Tisch ziehen lassen, gewissermaßen. Wenn ich ihnen wirklich nahe komme, dieses Nahekommen, das ist dann, wenn es auch glückt, ist es auch mit einem bestimmten Glück auch verbunden. Denn man erobert sich dann nämlich eine eigentlich verlorene Welt. Die wird auf einmal ganz nah. Und das heißt dann natürlich auch, dass man erstmal seine Figuren nicht mit den Fragen belästigt, die ich jetzt habe hier in meiner unmittelbaren Gegenwart, sondern sich einlässt auf die Fragen, die sich den damaligen Figuren gestellt haben. Nur dann kann sich das ja wirklich entfalten. Aber dann gibt es ein Problem. Wenn man so eingehüllt ist in diese Welt, über die man schreibt, muss man das ja wieder irgendwie rüberbringen, auf die andere Seite des Flusses auch wieder kommen, ohne allzu viel zu verlieren. Und das ist die heikle Arbeit. Und ich will Ihnen sagen, es gibt zwei große Fehler, die man da machen kann, oder zwei Verhängnisse lauern da auf einen. Das eine ist, dass man sich zu sehr anverwandelt und gar nicht mehr richtig rüberkommt. Und das andere ist, dass man vor lauter Angst, den Jetzt-Standpunkt zu verlieren, erst gar nicht sich richtig einlässt. Also diese Gratwanderung oder diese Überquerung des Flusses, das ist die ganze schwierige Aufgabe, wo man dann nie ganz am Anfang weiß, ob es am Ende dann geglückt ist. Bisher habe ich für mich selbst jedenfalls gute Erfahrungen gemacht, aber es ist immer wieder riskant.
Wir müssen uns jedenfalls nicht sorgen, dass Sie im Tübinger Turm landen, habe ich den Eindruck.
Nein, also ich habe, ich verstehe mich dann doch mittlerweile auf die Rolle des Zaungastes. Ja? So ein Zaungast, der auf dem Zaun hockt und in das andere Land blickt, aber auch die Verbindung zu dem Land, aus dem er kommt, nicht verliert. Das ist so meine Position. Also, aber insofern, es muss so Leute wie mich schon geben, sonst verlieren wir den eigenartigen Zauber, den es geistig und poetisch in unserer und auch philosophisch in den Vergangenheiten gibt. Also ich fühle mich auch als jemand, der die Räume sozusagen in die Vergangenheit öffnet.
Ja, denn damit schließt Ihr Hölderlin-Buch auf Seite 303 mit den Worten: Hölderlin ist uns fern gerückt. Also wir haben bis hierhin ja schon gehört von Ihnen, nah und fern ist wesentlich kein örtlicher, sondern wesentlich ein zeitlicher Begriff. Es sind ja auch diese in Ihrer Zeit durchaus aufsässigen Geister, die uns fern sind, die Sie aber offenbar faszinieren.
Naja, schauen Sie, Hölderlin, das ist wirklich nun eine Figur, die einerseits uns auch besonders fern gerückt ist, aber er ist auch eine Figur, da haben wir auch wiederum etwas an der Hand, was uns ganz nah ist. Und das könnte ja auch eine Chance sein. Also Hölderlin, ich will mal so sagen, Hölderlin als der begeisterte Jakobiner und Revolutionär und Freund der Französischen Revolution und so weiter. Dieser Hölderlin im Turm, ja, nicht im Turm, sondern im Stift damals in Tübingen. Da fühlte ich mich dann auch wirklich, sagen wir mal, an die 68er-Zeit erinnert, wenn die Tübinger Stiftstudenten da mit Hegel und Schelling da einen Maibaum aufpflanzten und sich anlegten mit ihren Vorgesetzten und Lehrern und so weiter. Also da ist er einem auf einmal doch auch ganz nah. Aber wenn Hölderlin und seine griechischen Götter, das sein Lebensprojekt gewissermaßen, da müssen wir erstmal viel Fremdheit aushalten, um zu irgendwie zu spüren, worum es dem Hölderlin dabei ging. Das war eine für mich auch schwierige Arbeit. Ich bin nun jemand, der eigentlich religiös durchaus musikalisch ist. Also ich empfinde da einiges, aber es ist so unendlich schwer, das sozusagen zu bewahren und rüberzubringen.
Welcher ferne Autor ist Ihnen so fern, dass Sie ihn gerne noch einmal in einer Biografie uns nahebringen wollen?
Es gibt da so Figuren, über die ich immer schon schreiben wollte, der aber nun auch noch nicht mal so fern ist. Das ist Eduard Mörike. Ja, das ist zum Beispiel so eine Figur, die könnte mich wirklich reizen. Ein genialer Lyriker, der dann auch so aus dem Schwäbischen, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, ein genialer, entfesselter Lyriker, ein Dionysos geradezu, der Lyrik, und ein so braver, geradezu spießbürgerlich verschüchtert lebender Mensch. Also die Spannung zwischen dem poetischen Exzess und einer geradezu ängstlichen bürgerlichen Normalität, das ist etwas, das bringt einen zum Nachdenken.
Sie haben jetzt gerade über Mörike gesprochen, nicht über Safranski, ne?
Ich habe über Mörike gesprochen, genau, obwohl er ja, der Mörike, ein Landsmann ist von mir, nicht? Ich bin ja auch in Württemberg, in Schwaben groß geworden, ja? Und ich hätte ihn auch, wenn ich diese Mörike-Biografie schreiben würde, dann würde ich ihn nennen den schwäbischen Dionysos, ja? Und das könnte mich eigentlich schon nochmal reizen, ja?
In unserer Serie Nah und Fern. Der Biograf, der Sachbuchautor und Zaungast Rüdiger Safranski. Vor gut 60 Jahren, im September 1959, da wurde die große Kölner Synagoge wieder eingeweiht. Es vergingen nur wenige Monate, ausgerechnet bis zum Weihnachtstag des gleichen Jahres, dass erneut Schmierereien und Hakenkreuze auf der Fassade von Rechtsextremen angebracht wurden. Der Antisemitismus war nie weg. Aber mit der Kölner Synagogenschändung sowie dem Ulmer Einsatzgruppenprozess, dem 1961 begonnenen Eichmann-Prozess, dem Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963, da war die Mauer des Schweigens und Verdrängens durchbrochen worden. Dies gehört in die Frühphase der beginnenden deutschen Erinnerungskultur. Dazu zählt auch, vor 70 Jahren, am 19. Juli 1950, hatte sich der Zentralrat der Juden in Deutschland als größte Dachorganisation der Gemeinden und Landesverbände in Deutschland und deren politische Vertretung gerade wieder neu gegründet, um jüdisches Leben zu etablieren und zu vertreten. Daran erinnert Ann-Kathrin Hochstrat.
Der 19. Juli 1950. In einer Frankfurter Wohnung schreiben Delegierte der wiedererstandenen jüdischen Gemeinden Geschichte, indem sie den Zentralrat der Juden schaffen. Eigentlich ging es darum, den Hunderttausenden Überlebenden der Shoah die Ausreise in eine neue Heimat, vor allem nach Israel, zu ermöglichen. Die ersten Jahre seien geprägt gewesen von dieser Idee. Jüdisches Leben wieder dauerhaft in Deutschland, das war damals nicht vorstellbar, sagt der heutige Präsident des Zentralrats, Josef Schuster.
Es hat nur dann eine ganze Reihe von Jahren gedauert, bis man es sich selber eingestanden hat, dass man tatsächlich sich einsetzt für dauerhaft jüdisches Leben in Deutschland und damit ein Umdenken in der Zielsetzung des Zentralrats eingesetzt hat.
Getreu dem immer noch geltenden Spruch, wehret den Anfängen, mischen sich Vertreter des Zentralrats der Juden aktiv und nachhaltig in das Geschehen ein. Gerade für Überlebende der Shoah und deren Angehörige war das von Beginn an sehr wichtig. Auch der vor mehr als 20 Jahren verstorbene Ignaz Bubis, ein bekannter Frankfurter FDP-Politiker, der in den 90ern zum Präsidenten des Zentralrats wurde, hat dieses Engagement immer als Kernaufgabe gesehen. Nach 7 Jahren Amtszeit fiel sein Resümee jedoch verhalten aus. In Interviews erklärte er damals, er habe fast nichts erreicht.
Ich habe es mir einfacher vorgestellt, dass man den Menschen etwas beibringen kann. Und ich musste feststellen, dass das akzeptiert wurde. Ja, es ist ja eigentlich richtig, was er will. Aber was soll's, das brauchen wir alles nicht.
Nicht ganz so negativ sieht der jetzige Präsident Josef Schuster seine Aufgabe. Der Zentralrat sei in der Gesellschaft angekommen und werde beachtet.
Ich habe das Gefühl, dass das genauso ist, dass die Stimme des Zentralrats gehört wird. Leider notwendigerweise häufig als Mahner. Mir wäre es lieber, wenn wir uns häufiger artikulieren könnten mit Dingen über eigentlich die Schönheit auch, die das Judentum, die jüdische Kultur, jüdische Religion ausmacht.
Und der Zentralrat ist auf einem guten Weg dorthin. Nach wie vor ist der Kampf gegen Antisemitismus natürlich wichtig. Doch nebenher gibt es immer mehr Versuche, auf die lange Tradition des Judentums in Deutschland zu verweisen. Und der Dialog mit Christen und Muslimen wird auch immer präsenter. An Aufgaben mangelt es dem Zentralrat der Juden also nicht. 70 Jahre nach seiner Gründung.
Ann-Kathrin Hochstrat war das. Die Kulturmeldungen fehlen. Beatrix Novi hat sie.
Der Brand der Kathedrale in Nantes, der heute früh die Franzosen aus dem Schlaf holte, ist noch einmal glimpflich verlaufen. Der Brand wurde recht früh gelöscht. Das im Jahr 1434 begonnene und über Jahrhunderte entstandene Bauwerk nicht substanziell getroffen. Aber einige schmerzliche Verluste gibt es doch.
Die große Orgel ist vollständig verbrannt. Sie gibt es nicht mehr. Dort war eines der Feuer ausgebrochen. Ein Gemälde wurde auch zerstört und das Chorgestühl ist beschädigt. Und das Glasfenster der Rosette an der Hauptfassade ging zu Bruch.
Die Orgel aus dem Jahr 1784 mit ihren 74 Registern war ein Glanzstück der Kirche und brannte natürlich besonders gut. Vernichtet ist sie aus, wie es aussieht, von Brandstiftern. Angriffe auf französische Kirchen, von Schmierereien angefangen, haben sich in den letzten Jahren gehäuft. Wird der Dresdner Semperopernball weiterhin im Fernsehen übertragen werden oder nicht? Nach einer Bauchlandung der Veranstalter beim letzten Ball im Februar ist das fraglich. Die Ordensverleihung an den ägyptischen Präsidenten al-Sisi sitzt noch in den Knochen. Und der MDR überlegt zurzeit, ob es eine Fortsetzung der Übertragung gibt. Das wird derzeit, Zitat, ausgelotet. 2,625 Millionen Euro haben Christiane und Kerstin bei einer Münchner Auktion eingebracht. Christiane und Kerstin sind Titelgeber eines Gemäldes von Gerhard Richter, schwarz-weiß gemalt im Jahr 1968. Der Preis ist hoch, im kontinentalen Vergleich sogar der bisher höchste, weltweit gesehen aber doch eine Petitesse. In London und in den USA erzielten Richter Bilder zwischen 21 und 29 Millionen Euro. Caroline Peters, die neue Buhlschaft im Salzburger Jedermann, glaubte ein Wispern zu hören, das von 1920 herüberweht. Mit anderen Worten, sie fühlt sich jetzt verbunden mit Menschen, mit Kollegen, die damals schon ein Jedermann oder eine Buhlschaft gespielt haben. Es sei wie das Übernehmen des Staffelholzes, das schon etliche andere vor einem in der Hand hatten. Was die Gegenwart betrifft, der Jedermann passe gut in die Zeit der Pandemie. So habe er ja auch mal angefangen. Und heute könnte er übrigens ganz gut jeder Mensch heißen. Die Bratwurstbude im Kölner Tatort gab es wirklich. Seit kurzem gibt es sie aber nicht mehr, denn die Besitzer haben sie nach über 60 Jahren Familienbetrieb aufgeben müssen. Verkaufen wollten sie nicht. Stattdessen kommt das alte Stück ins Freilichtmuseum Kommern in der Eifel. Aus dem Tatort soll es eigentlich nicht verschwinden. Möglicherweise wird die Wurstbraterei noch etliche Male auf einem Transporter reisen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Beatrix Nowig. Nach uns die Nachrichten ausführlich, die Informationen am Abend, unter anderem über folgendes Thema, der Wirecard-Skandal und die Rolle der Politik. Einen guten Abend, ein schönes Wochenende wünscht Michael Köhler.